Geschichte lässt sich nicht ungeschehen machen. Erst recht nicht die Geschichte dieses Ereignisses, das im Zentrum einer Erschütterung stand, die die Welt verändert hat. Diese Vergangenheit nicht zu kennen, heißt, sich selbst nicht begreifen. Diese Vergangenheit nicht zu kennen, heißt, sich selbst nicht begreifen.
Mit diesen Worten eröffnete der Tübinger Landrat Joachim Walter die neue Ausstellung Tübingen-Theresienstadt-Terezin. Vom 17. August bis 15. November ist die Ausstellung im Außengelände des Tübinger Landratsamtes zu sehen. Mit Hilfe von Studenten aus 3 Semestern und den Jugendguides hat das Kreisarchiv in den letzten Jahren an ihrer Fertigstellung gearbeitet.
Wir sind mit dieser Ausstellung Tübingen, Theresienstadt, Terezin bewusst ins Freie, in die Mitte hier dieses Behördenzentrums am Mühlbach gerückt. Denn hier kreuzen sich die Fußwege der Beschäftigten unserer Kreisverwaltung, des Regierungspräsidiums, der Polizei, der Kreissparkasse, der Arbeitsverwaltung und vieler, die uns besuchen. Es kreuzen sich damit auch die Wege vieler, die heutzutage mit Listen arbeiten und in ihren Routinen stecken.
Denn auch Listen sind das Stichwort der Ausstellung. Listen über die deportierten BürgerInnen, aber auch Listen der Konzentrations- und Vernichtungslager.
Vor 80 Jahren mussten sich 6 Tübingerinnen und Tübinger darauf vorbereiten, ins Ghetto Theresienstadt deportiert zu werden. Max und Sophie Löwenstein, er in Rexingen, sie in Wankheim geboren, lebten zu dem Zeitpunkt gut bürgerlich in der Hechinger Straße 9. Bei ihnen war auch Elfriede Spiro gemeldet. Charlotte Pagel und ihr Bruder Albert bewohnten das Hochparterre in der Kelternstraße 8. Die 6. war Clara Wallensteiner. Ein Kriminaloberssekretär, Christian Wendnagel, unterzeichnete die Transportliste am 20. August 1942. Zu dem Zeitpunkt notierte er, dass Clara Wallensteiner am 19. August, ich zitiere, Selbstmord verübt habe. Er verwies auf die Akte Selbstmörder bei der Kriminalabteilung. Wendnagel gab die Liste vermutlich den Polizisten mit, die den Transport der 5 Personen nach Stuttgart bewachten. Sie lieferten die, ich zitiere, abzuschiebenden Juden der Stadt Tübingen dort im Sammellager Killesberg ab. 2 Tage später, am 22. August 1942, verließ der Transport römisch 8/1 mit 1078 Menschen den Stuttgarter Nordbahnhof. Er traf am Folgetag, dem 23. August, am Bahnhof Theresienstadt Bauschowitz ein. Welche Umstände die Deportierten dort erwarteten, wie sie starben und ermordet wurden, ist in der Ausstellung dargestellt.
Rausgerissen aus ihrem bisherigen Leben, ohne Wissen über das Morgen, wurden die Deportierten nach Theresienstadt gebracht. Unter welchen Umständen sie dort leben mussten, konnten während der Ausarbeitung der Ausstellung herausgefunden werden.
Wir haben 6 Häuser identifiziert, in denen Menschen aus Tübingen leben mussten. Sie hatten jeweils etwa 2 Quadratmeter Fläche in diesen Gebäuden. Manche in Wohnräumen, manche auch nur auf unisolierten Dachböden. Und damit verbindet sich natürlich Toiletten, Sanitäranlagen, nichts da, nicht genügend, nicht annähernd genügend für all die vielen Menschen. Und dann, wer beim Ghetto Theresienstadt von Ernährung spricht, meint Menschen, bei denen jede Person durchschnittlich, und es hat Adler errechnet, etwa 800 bis 1100 Kalorien täglich. Adler war Geisteswissenschaftler, hatte zeitweise für den tschechoslowakischen Rundfunk die deutschsprachigen Sendungen verantwortet und wurde selbst in der Nacht vom 6. auf den 7. Februar 1942 mit seiner Familie in das Ghetto Theresienstadt deportiert. H.G. Adler sollte als einziger von seiner Familie überleben. Denn am 12. Oktober 1944 wurde er zusammen mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter nach Auschwitz weiter deportiert, wo er dann als einziger bei der Selektierung nicht unmittelbar in die Gaskammern gezwungen wurde, sondern in das Konzentrationslager Birkenau. Er hat dann auch Todesmärsche oder konnte sich verstecken vor Todesmärschen in einem der Auffanglager und wurde am 11. April 1945 von der US-Armee befreit. Ist dann nach Großbritannien ausgewandert, hat sich dort einbürgern lassen, war Literat, also Schriftsteller, und hat interessanterweise von 1973 bis 1985 als Präsident das PEN-Zentrum deutschsprachiger Autoren im Ausland geleitet. Und seine Aufzeichnungen während seiner Haft hat er dann mit Hilfe von Leo Beck, für manche vielleicht auch ein Name, den man kennt, mit damals Mitglied des jüdischen Ältestenrates in Theresienstadt, über die Zeit gebracht. In einer schwarzen Aktentasche hat er sie nach seiner Befreiung wieder in die Hände bekommen. Und er hat in einer beispielhaften kulturwissenschaftlichen und sozialgeschichtlichen Arbeit eine Fülle von Informationen über das Lagerwesen, seine Geschichte, die Soziologie, also wie leben die Menschen in diesem Zwangsregime zusammen, die kollektive Psychologie verfasst.
Die Werke von Adler werden bestehen, wie auch die Stolperstein-Initiative durch Tübingen.
In Tübingen sind Spuren der Deportierten gut durch die wichtige Arbeit der Stolperstein-Initiative in der Stadt präsent. Da liegen also an manchen Stellen wirklich auf dem Straßenbelag oder eingegraben in die Straße pflastersteingroße Platten, auf denen Namen stehen und Deportationsorte und Deportationsdaten. Das ist hier also ein sehr wichtiges Merkmal. Sie finden in der Ausstellung ein paar Fotos von solchen Stolpersteinen, weil wir dann immer auch gegenüber stellen, wo waren Sie in Theresienstadt und was für Spuren gibt es hier?
Des Weiteren ist gerade ein Erinnerungsbuch für den jüdischen Friedhof Wankheim in Planung. Der Friedhof ist nicht nur ein Ort der Erinnerung, Zeugnis regionaler Geschichte, sondern vielmehr ein steinernes Dokument deutsch-jüdischer Vergangenheit. Das Erinnerungsbuch wird Daten über die deportierten BürgerInnen erhalten. Wie Landrat Joachim Walter sagte, ist es wichtig, das Gedenken der deportierten MitbürgerInnen zu wahren. Es ist niemals genug getan und darf unter keinen Umständen in Vergessenheit geraten. Dafür sorgen auch die Jugendguides aus Tübingen und Umgebung. Linda Kreuzer ist eine von ihnen und nahm an der Aufklärungsfahrt nach Theresienstadt teil. Wie sie sich fühlte und was ihr durch den Kopf dabei ging, erzählte sie zu der Öffnung der Ausstellung.
Also ganz am Anfang, als es quasi auf den Weg nach Theresienstadt ging, hat man sich oder habe ich mir noch nicht so konkrete Vorstellungen machen können, wie die Stadt selber ist. Ich war davor in der Realschule schon mal in Dachau und hatte da schon mal erste Berührungspunkte mit einer Gedenkstätte von einem ehemaligen Konzentrationslager. Aber mit Theresienstadt hatte ich mich davor noch nicht so spezifisch auseinandergesetzt. Und das Erste, was mir da sofort am eindrücklichsten hängen geblieben war, war, dass es zwar eine Gedenkstätte ist, aber gleichzeitig auch heutzutage eine ganz normale Stadt, wo ganz normale Menschen leben. Und diese Spannung oder auch diese Verbindung von Gedenkstätte, wo so viel Grauen passiert ist, wo jetzt aber ganz normale Menschen ihren Alltag leben, die mit Abstand am eindrücklichsten Erfahrung war das Zeitzeugengespräch mit einer Überlebenden von Theresienstadt, die auch eine wirklich sehr, sehr emotionale Geschichte hatte, auch danach nach Auschwitz weiter deportiert wurde. Und auch das überlebt hat und so ein Gespräch generell mit Zeitzeugen, dass man überhaupt die Möglichkeit noch hat, mit solchen Menschen zu reden, ist schon einfach sehr, sehr emotional. Und ich glaube, was in dem Zusammenhang für mich nochmal mit am emotionalsten, gerade auch persönlich am emotionalsten war, dass wir tatsächlich direkt danach in das Krematorium gegangen sind und eben diese Kombination aus, man hatte eine Stunde vorher mit einer Person geredet, die genau die Orte miterlebt hat, das Schrecken mitbekommen hat, knapp daran vorbei ist mit, oder vorbeigekommen ist mit dem Leben, danach in diesen Ort zu kommen, wo so viele Menschen gestorben sind, war einfach unfassbar emotional. Und ich glaube, das ist eine Emotionalität, die man auch anderweitig eigentlich gar nicht wirklich nachspüren kann.